Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Es ist die 5. Folge der Staffel und das heißt Retro-Zeit. Ich habe mir den lieben Phil eingeladen. Hallo Phil.
Hallo.
Pünktlich zur Retro-Zeit ist er zurück. Und heute wollen wir über den Fallout 1 Companion Tycho sprechen. Und warum über Tycho? Weil Tycho der erste Desert Ranger ist, den wir in Fallout treffen. Und das schon im ersten Teil der Reihe. Ja, wir haben ja letztes Mal schon über Caesar's Legion gesprochen. Davor haben wir aber tatsächlich über den Mojave Outpost geredet und über dieses große Denkmal, was da steht, wie die Ranger sich quasi bei der NCR integriert haben. Designt wurde der gute Tycho von Jesse Heinig, einem der Originaldesigner aus Fallout 1. Und ich finde, das ist im ersten Teil neben Ian mit einer der ikonischen Companions, die man so haben kann, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist sogar, also ich persönlich mag ihn eigentlich sogar noch lieber als Ian.
Ja, also finde ich auch, aber ich finde, Ian ist so durch seinen Look, durch diese Blue Jeans und die Lederjacke,
ja,
weil er der Erste ist, den du triffst, finde ich, hat er auch immer Platz in meinem Herzen.
Und durch auf jeden Fall immer.
Durch Fallout 2 wissen wir auch, wo er umgekommen ist und so. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das Ganze zu Ende gebracht wurde. Bevor wir damit starten, gehen wir jetzt aber mal in eine ganz außergewöhnliche News, denn es ist nicht wirklich eine News, es ist eher radioaktiver Hirnschleim über Fallout, denn es wird viel spekuliert in Fankreisen, was denn die Reise in Fallout 5 für uns News haben könnte. Ja, da haben wir nämlich drei Themen quasi, die da so momentan durch die Internet-Kommentarspalten flitzen. Und das wäre allererstens Fallout 5 beziehungsweise Fallout von Obsidian, denn das neue Spin-off in New Orleans. Wie ist da so deine Meinung zu, Phil? New Orleans, yay or nay?
Super geil. Also New Orleans so überhaupt, also wenn du einfach überlegst, was New Orleans dir kulturell bietet und also was du da einfach für geile Quests und Geschichten haben kannst, schon allein so wegen diesen ganzen übernatürlichen Sachen und Mardi Gras in New Orleans, glaube ich, gibt das schon super viel her auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also so Südstaaten hat man ja auch noch gar nicht in Fallout gehabt und also ich persönlich finde ja, dass so Südstaatenkultur schon an sich sehr interessant ist und auch irgendwie sehr lustig.
Ja, und Krokodile, Gator Claws.
Oh ja.
Oh das ja. Finde ich mega. Ich glaube, so Sumpf-Walls und so, das ist
ja,
geiler
so
Scheiß. Fand ich schon Bayou in
und so, ne?
Point Lookout, fand ich das schon cool, da in einem Sumpf rumzueiern. Ja. Das Ganze aber mit moderner
und
Technik.
Diese Hillbillies und so.
Ja, und hier diese, wie heißen denn diese komischen Luftkissenboote mit den Propellern hinten.
Bayou
damit ballern, das wäre
genau,
schon geil.
Genau, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie das, aber ja. Genau, das wäre schon auf jeden Fall.
Viel fanmäßiges New Orleans in Fallout gibt es bei Red Rolls. Das ist so ein Pen-and-Paper-Kanal, die Fallout Pen-and-Paper spielen. Und deren eine Kampagne spielt in Old Norlands, so heißt das da. Und das ist sehr, sehr cool. Also die machen das für dich sehr, sehr gut. Sehr gutes Roleplay bei denen, sehr unterhaltsam. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Sind leider immer so Live-Mitschnitte. Ich glaube, die machen das normalerweise live auf YouTube oder Twitch oder so. Also halt ohne Schnitt gibt's das dann als Podcast-Folge. Das ist dann manchmal doch ein bisschen behäbig, weil du lange Pausen hast zwischendurch. Aber an und für sich richtig, richtig stark, machen sie alle sehr, sehr gut. Und auch sehr originelle Charaktere, die da entworfen haben, macht sehr viel Spaß. Finde ich sehr, sehr gut. Also da kann man auf jeden Fall mal reingucken bei Red Rolls. Packe ich auch in die Shownotes. Ja, und wo wir auch gerade schon das Luftkissenfahrzeug angesprochen haben, großer Fanwunsch von einigen sind auch Fahrzeuge in Fallout 5. Wie stehst du dazu, Phil?
Ja, ich kann es verstehen. Also ich finde ja, also Fallout 2 ist ja eh mein liebstes Fallout und der Highwayman ist halt einfach super cool. Die Frage ist halt, ob es gut sein wird in, also das muss man ja schon sagen, das war halt damals noch ein anderes Fallout einfach, ja. Da war es primär einfach ein Tool zum Reisen und so. Und da ist halt die Frage natürlich, also Wie wird das dann sein? Wie wird das dann umgesetzt? Kann das Auto dann auch kaputtgeschossen werden oder sowas? Ja, kann es auch explodieren wie die anderen Autos? Das ist halt.
Wie limitiert ist das, ne? Also die Frage ist halt, wird durch Fahrzeuge so eine Welt nur künstlich vergrößert sozusagen? Dass du einfach dann zwischen den Siedlungen so viel Strecke hast, dass du ein Fahrzeug nutzen musst quasi, was ja einfach so ein Spiel nur künstlich aufbläst, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, also ich meine, was ich ja sagen muss, wenn du dir Fallout 4 zum Beispiel anschaust, gerade wenn du dann im Hardcore-Modus spielst, da fand ich so dieses Konzept bei der Brotherhood mit den Vertibirds schon sehr cool. Weil wenn du nicht schnell reisen kannst, dann sind irgendwie die Vertibirds auf jeden Fall schon ein Riesending. Und da könnte ich mir irgendwie dann auch ein Fahrzeug interessant vorstellen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, es gibt ja auch Mods, wo sowas integriert wurde und so. Ja, spannendes Thema. Und wo du schon die Brotherhood erwähnst, Power Armor erstmal in allen Fallout-Spielen verfügbar, aber in Fallout 3 und New Vegas sind das ja mehr wie Kleidungsstücke. So. Und ich finde die Art und Weise, wie man Powerrüstung in Fallout 4 nutzt, schon eigentlich mit am geilsten, weil du da echt so ein Gefühl hast, du bist ein laufender Panzer, so dein ganzes HUD verändert sich und du bist halt wirklich, fühlt sich halt wie so eine Tötungsmaschine. Und auch mit diesen Power Cores, dass das Ganze, mit den Fusion Cores, dass das Ganze so limitiert ist, finde ich auch richtig geil. Ja. So, also das ist so eins meiner Lieblings, Tools ja, in Fallout 4 finde ich richtig, richtig geil. Und die Frage ist, soll man das Ganze in Fallout, in den Remastern so implementieren?
Also ich wäre absolut dafür. Ich würde sofort sagen, ja. Aber ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ich fürchte halt, dass das nicht möglich ist. Ich fürchte halt, dass das die Engine von den alten Spielen nicht hergibt. Also ich wäre schon low-key, wäre ich schon zufrieden, wenn sie die optisch ein bisschen aufmotzen würden, dass du wirklich, weil das finde ich ist halt was du bei Fallout 1 und 2 auch hast und dann bei Fallout 4 wieder, dass du halt einfach viel, viel größer und klobiger wirkst, wenn du diese Powerrüstung anhast.
Ja.
Und bei Fallout New Vegas und Fallout 3 macht das eigentlich fast keinen Unterschied. Und das also ich persönlich sage immer, für mich, also ich liebe das nämlich auch, wie das in Fallout 4 ist, aber Powerrüstung in Fallout 4 hat für mich in Fallout 3 und Fallout New Vegas Powerrüstung so ein bisschen kaputt gemacht eigentlich. Also bis zu dem Punkt, dass ich sie ja eigentlich fast nicht mehr nutze in diesen beiden Spielen.
Ja, geht mir ähnlich, wo, wenn man den Spieß umdreht und sagt, also mir waren Fallout 4, waren die mir zu schnell verfügbar, muss ich sagen. Ja. Alleine, dass du schon im Tutorial quasi direkt eine Powerrüstung bekommst und direkt eine Deathclaw aus dem Boden kommt. Das sind so Sachen, wo ich denke, okay, damit habt ihr eure beiden Trümpfe eigentlich gleich am Anfang schon gespielt. So die super Bedrohung aus den anderen Spielen und halt die super Rüstung aus den anderen Spielen direkt. So, guck mal, das hättest du haben können. Und dann ist ja aber dieser Flick, du behältst es ja nicht. Und das ist so, okay. Aber mir war das zu schnell, so dieses, okay, jetzt haben wir es direkt im Tutorial erlebt. Ich glaube, das hätte man eindrucksvoller gestalten können. Und deswegen ist halt auch die Frage, die im Raum steht für Fallout 5, wieder Power-Rüstungstraining, dass man es einfach nicht nutzen kann bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, also muss ich sagen, wäre ich auch dafür. Weil fand ich eigentlich eine der größten Stärken bei Fallout 3 und Fallout 4. Weil es ist ja auch so, also wenn du dir überlegst zum Beispiel bei Fallout 1, durch wie viele Reifen du springen musst, bis du diese scheiß Powerrüstung bekommst.
Ja, puh.
Ja.
Wehe, du verpasst deine Abfahrt.
Ja.
Und in Fallout 2 ist es ja auch wirklich erst im, sag ich mal, dritten Drittel des Spiels eigentlich, ne? Wenn du es normal spielst. Wenn du
ja,
weißt,
genau,
wie, also kannst du dir relativ schnell holen, aber ja.
Genau, wenn du nach San Francisco halt kommst, ne?
Ja, und ja, genau.
Es ist ja auch nicht so einfach, nach San Francisco zu kommen, weil die Gegend um San Francisco, die ist ja sehr verseucht mit
generell Feinden. Der Weg darunter, also zu Fuß gleich am Anfang ist das schon echt ein Riesen, eine Riesenunternehmung und mit dem Auto geht's, ne? Wir werden es bald im Stream feststellen, wir sind bald da. Aber ja, das ist ja auf jeden Fall limitierter und was echt Besonderes, wenn man da eine Powerrüstung hat. Und das hatte ich in Teil 4 nicht mehr so, dieses, dass das so
das fand
einzigartig
ich auch.
War, eine Powerrüstung zu haben.
Ja, also ich hab irgendwo mal ein Video gesehen, das hat einen ganz guten Punkt gemacht, warum sie das so gemacht haben, um im Grunde so dann zu etablieren, wie gefährlich diese Welt dann so ist. Ich krieg's aber auch leider nicht mehr ganz zusammen, was sie gesagt haben. Aber also insgesamt fand ich es auch ein bisschen schade, vor allen Dingen, aber gesagt, ich bin halt auch natürlich ein Fan der ersten beiden Teile, ein sehr großer, wenn du da überlegst, bei Fallout 1, was du alles für die Power-Rüstung machen musst. Und da bin ich eigentlich immer ein großer Freund von. Auch in Fallout 3 kannst du die Power-Rüstung ja erst sehr spät eigentlich bekommen. Also du musst ja wirklich die Hauptquest bis zu einem gewissen Punkt machen, ja. Ich meine, bei New Vegas ist noch mal ein bisschen anders, da könnte man theoretisch gesehen, aber zur Brotherhood kommt man ja auch nicht so ganz so einfach, das ist ja auch...
Nee, und aber, dass du da dann wirklich straight hingehst und da direkt deren Questlinie anfängst, das ist ja auch eher für einen Spieler, der das schon mal gemacht hat, ne? Also das machst du ja nicht aus Intention, also gelangst du da ja einfach nicht hin, ne?
Ersten Playthrough, also kommst du... Ich glaube, ich bin in meinem ersten Playthrough tatsächlich relativ früh dahin gekommen, weil tatsächlich Veronica einer meiner ersten Companions war. Mhm. Also sogar mein allererster Companion bei meinem allerersten New Vegas Playthrough. Und dann kommst du ja irgendwann mit ihr dahin, aber selbst da ist es ja noch so, bis du dann an den Punkt kommst, wo du die Powerrüstung dann, wo du Powerrüstung-Training dann bekommst, vergeht ja noch einige Zeit.
Da dauert's. Ja, schreibt uns gern eure Meinung und euer Take zu den drei Themen in die Kommentare, was oder generell, was erwartet ihr von den Remastern und dem nächsten Fallout-Titel und dem nächsten Fallout-Titel von Obsidian? Also da kommt ja einiges auf uns zu. Ich bin echt gespannt, ob wir dieses Jahr noch einen Shadow Drop erleben. Schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir werden dann mal uns an den Händen fassen und langsam rüber wandern ins Hauptthema dieser Folge, nämlich Tycho und die Desert Ranger. Ja, die Desert Ranger haben wir ja letztes Mal schon so ganz zart angekratzt mit zwei, drei Sätzen vor zwei Folgen. Fragen wir uns aber erstmal, wer ist eigentlich Tycho? Wir treffen Tycho im Jahr 2161 in Junktown, der ersten größeren Siedlung, welche wir in Fallout 1 betreten. Also vorher sind wir nur in Shady Sands, was da noch so eine kleine Siedlung aus ein paar Lehmhütchen ist. Wir sind in Vault 15 und dann ist Junktown eigentlich der nächste Ort, in den wir stolpern, wo wir dann so ein bisschen mehr Zivilisation wahrnehmen. Und da gibt's eine Kneipe, das ist der sogenannte Scum Pit, vergleichbar mit dem verbeulten Blecheimer in SpongeBob, würde ich sagen. Oder wie heißt das Ding?
Ja, im SpongeBob-Film. Der heißt irgendwie so, ne?
Der stimmt. Heißt so ähnlich, ne?
Ja, ja.
Genau. Stimmt. Und da sehen wir Tycho. Dem Spiel ist natürlich geschuldet, dass das Player-Model nicht so aussieht, wie am Ende die Beschreibung über ihn.
Ja, also ich meine, man muss, ich weiß gar nicht, wie viele Spielermodelle gibt für Fallout 1 und 22 vielleicht.
Wenig, wenig auf jeden Fall, ja. Also wir treffen da Tycho. Sein Player-Model sieht natürlich nicht so aus, wie die Beschreibung von ihm. Er ist halt dieses Standardmodel mit der normalen Soldatenrüstung und der Glatze und dieser braunen, kackbraunen Durchfallhose an. Aber er hat einen relativ eindeutigen Beschreibungstext. Den hattest du mir auch jetzt nochmal extra aus dem Spiel abgescreenshottet. Genau. Und zwar steht da, wenn man den Cursor über ihn hält, you see a man in a dusty leather armor with a trench coat and a gas mask. Und das ist ja wirklich einfach genau das, wie wir uns die Ranger in Fallout New Vegas auf dem Cover sehen. Und mega geil, dass das so früh im Spiel, quasi in der ersten richtigen Siedlung von Fallout 1, ist schon der Ranger quasi ziemlich gut beschrieben, ne?
Ja, das ist halt geil, ne? Dass die Grunde damals diesen New Vegas-Look schon sich ausgedacht hatten.
Ja.
Und wenn man dann heute New Vegas gespielt hat und man spielt nochmal Fallout 1 und man liest das, dann denkt man so, wait a minute.
Ja, da muss man erstmal drüber stolpern. Ich finde es halt krass, wie einfach das, also ich finde so Entwicklungsprozesse von so Spielen halt echt spannend, wie man so an einem Satz quasi den ikonischen Look für ein kommendes Spiel schon quasi nutzt, ne? Also das finde ich mega abgefahren.
Was dann halt 13 Jahre später erst erschienen ist oder so, ne?
Ja, mega krass, mega krass. Also Tycho erzählt dir halt auch, also man kann ein bisschen was über ihn erfahren, er kommt aus so einer Überlebenden-Enklave aus dem einstigen Staate Nevada, was ja auch schon mal spannend ist, ne? Und nach eigenen Aussagen ist er quasi direkter Nachfahre eines originalen Pre-War Texas Ranger, also sein Opa, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, schon abgefahren.
Ist ja auch Muss man ja überlegen. Gut, er spielt ja 80 Jahre etwa nach dem großen.
Ja, genau. Oder ja, 80 Jahre, 90, ja, 80 Jahre, genau.
Ja,
Und
plus minus.
was ich hier witzig finde, weil wir gerade auch so ein bisschen in der letzten Folge über Joshua Graham gesprochen haben, der hat ja eine ganz ähnliche Origin-Geschichte, ne? Also er ist in der relativen Sicherheit von seiner Community aufgewachsen und wurde erstmal quasi, ja, mit guter Bildung ausgestattet und hat so das ganze Wissen der Pre-War Texas Ranger eingebläut bekommen. Und das wurde so weitergegeben. Und so kann der total, also der ist super, hat super Outdoor-Man-Skills, der kann problemlos saubere Wasserquellen identifizieren und halt sehr lange Zeiträume in der Wildnis des Ödlands überleben. Und das ist natürlich von sehr großem Vorteil in der Welt von Fallout.
Auf jeden Fall. Der kann ja auch bei sehr vielen Quests immer sehr viel Input zum Beispiel geben.
Ja, gibt immer gute Kommentare ab. Und es gibt eine Geschichte über seinen Vater und einen fetten Freak aus Las Vegas. Das ist eine Geschichte, die an ihn weitergegeben wurde. Und da ist, also ich finde das so ein bisschen so, also haben Sie das irgendwo in New Vegas aufgegriffen?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Aber ich glaube, in Fallout 2 gibt es da so eine kleine Brücke, weil die in New Reno auch über Vegas sprechen, ne?
Ja,
Es gibt da auf jeden Fall ein bisschen
das.
mehr zu, aber das ist am Ende ist das so ein loses Story-Ding, was sie gut hätten in New Vegas nutzen können.
Auf
Und das ist
jeden Fall.
irgendwie ein bisschen untergegangen. Und was ich auch spannend finde, man könnte jetzt denken, er ist irgendwie der Gründer der Desert Ranger, aber dem ist nicht so. Es ist mehr wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn Tycho tritt den Desert Rangern bei und das ist quasi ein geistiger Nachfolger der Original Texas Ranger, könnte man so meinen, von deren ganzen Mentalität her und wie die so durchs Ödland schreiten. Und damit geht auch seine persönliche Reise durch das Ödland los und er nutzt seine Fähigkeiten im Sinne der Desert Ranger, um den Menschen das Leben im postnuklearen Ödland zu verbessern. Und der baut halt dabei auch seine Fähigkeiten immer weiter aus und ist auch echt viel rumgekommen. Also ist bis an den Golf von Mexiko oder dem Golf von Amerika in unserer Welt ist der gereist. Und es ist total abgefahren. Er ist halt, der hat gute Fähigkeiten, auch einfach so lokale Legenden gut aufzunehmen und eigentlich der ideale Companion für jemanden, der sich in der Welt nicht auskennt, ne?
Der ist quasi sehr, also der, ich glaube, wenn man sich mit ihm richtig unterhält, wenn man die richtigen Dialogoptionen hat, bekommt man auch einen Bonus gleich auf diesen Naturbursche Skill, heißt er im Deutschen.
Ah. Gefahren. Naja, aber wenn wir ihn treffen in 2161, hat er im Prinzip schon die ganze Westküste der USA bereist, nicht jeden Ort so detailliert, aber der kann dir was über Nekropolis erzählen, der weiß über Todeskrallen Bescheid und Riesenskorpione. Also das ist echt ein sehr, sehr sinnvoller Companion.
Genau.
Und wir haben eben schon über sein Erscheinungsbild gesprochen. Wenn wir ihn treffen, ist Tycho quasi schon ein sehr kampferprobter Desert Ranger, ist eine quasi unaufhaltsame Killermaschine. Es ist halt echt ein crazy Companion gleich für den Anfang, ne?
Ja, genau. Also der ist auf jeden Fall ein sehr guter Kämpfer. Der ist vor allen Dingen auch quasi, also der einzige Companion, den man in Fallout 1 haben kann, der Gewehre nutzen kann.
Weil es
Und
auch,
ich.
wenn Leute ihn beschießen, gibt es so einen Kommentar, den er abgibt und sagt, Mensch, der erste Schuss hätte mich am besten töten sollen und auf dich wartet jetzt ein sehr gewaltsamer Tod. So, also er ist schon knallhart. So nett wie er außerhalb des Kampfes ist, halt schon ein charismatischer Typ irgendwie, ne? Also der kann gut mit Leuten, aber genauso tödlich ist er dann auch, ne?
Ja, genau. Also ist dann auch gleich,
Ja,
geht's dann gleich
lässt sich auch
zurück.
gern mal ein Bierchen ausgeben. Aber Shems zum Beispiel lehnt er total ab, obwohl er da auch wohl Erfahrung hat, weil so temporären Boost im Kampf lehnt er dann auch nicht ab, ne? Also.
Aha,
Und
im Kampf.
was an ihm halt spannend ist, dass er so eine Hoffnung an die bessere Welt nicht wirklich aufgibt und dann auch schon so, sag ich mal, politische Strömungen und sowas gut einschätzen kann, ne? Also wir treffen ihn ja im Scum Pit in dieser Kneipe in Junktown. Und da geht es ja gerade um so ein bisschen so Machtkämpfe zwischen diesem Killian Darkwater, heißt er, glaube ich, ne?
Genau, also Killian Darkwater ist ja der Bürgermeister sozusagen von der Stadt, das ist ja der Gute. Und dann gibt es ja einmal Gizmo natürlich, diesen Gangsterboss im Casino und dann gibt es diese Gang. Ich weiß nicht, sind das die Skulls? Ich glaube, das sind die Skulls.
Sind die Skulls? Ja, erst, ja.
In diesem,
ich war gerade am Überlegen, ob die Khans da auch mitmischen, aber das sind die Skulls. Ne? Aber genau. Sind die Skulls auch so Abkömmlinge aus dem Vault 15?
Nee, das glaube ich nicht tatsächlich. Die sind woanders her. Also die aus Vault 15, das müssten ja die Khans, die Vipers und die Jackals, glaube ich, gewesen
ja,
sein.
Ja, genau, so war das, ja.
Und genau, und die Khans, die sind ja etwas weiter nördlich, dann die sind ja quasi direkt südlich von Shady Sands.
Mhm.
Nice. Und die, genau, die Skulls, ich glaube, da wird jetzt gar nicht genau erklärt, wo die eigentlich herkommen. Und die haben sich ja dann, ich glaube, in diesem Hotel haben die sich eingenistet.
Ja, auf und jeden Fall kann er die ganze politische Situation da in Junktown auch relativ gut einschätzen und sieht jetzt in Killian Darkwater nicht so den idealen Kandidaten, aber denkt sich halt auch, der ist für die Zukunft von diesem Ort und für die Entwicklung ist der halt das Beste, was wir haben, sozusagen. Und ja. Der hat ja so eine Kampfesriege da, beziehungsweise so eine Fehde mit diesem Mafia-Boss, ne?
Genau. Gizmo,
genau. Und da wird ja ein Anschlag auf den Killian ausgeübt und den kann man ja verhindern. Und wenn man das erfolgreich schafft, glaube ich, um Tycho zu kriegen, muss man dann auch direkt zu ihm gehen, ne? Nicht erst Gizmo killen, sondern man muss das so zwischendurch machen, glaube ich. Nee,
das
ne?
geht auch später tatsächlich. Also ja, man echt? Kann im Grunde auch erst Gizmo quasi alle machen und dann zu Tycho gehen und also man kann ihm dann, ich glaube, man kann ihm sagen, irgendwie hier, Killian Darkwater hat mir den Auftrag gegeben, hier mal in der Stadt aufzuräumen und so und dann ist er quasi sehr sehr schnell auf deiner Seite dann.
Ja.
Und sagt dann so, ah ja, da helfe ich doch gerne.
Ja, der und hat halt genau. einen starken moralischen Kompass, ne? Also und ist halt genau. auch sehr darauf bedacht, wie der Gesamtstatus quo so aussieht und wie er da irgendwie genau. helfen kann, ne? Also schon und, ein guter Typ.
Ja, kleiner Fun Fact, also Killian Darkwater, das ist ja einer von den Talking Heads, also die ja ein redendes Gesicht haben quasi, die auch eine Stimme haben und der wird ja im Original von Richard Dean Anderson gesprochen.
Stargate, MacGyver.
Genau.
Sehr, sehr geil. Ja, freue ich mich und auch immer, wenn ich den irgendwo
sehe. Ich finde, wenn man sich Killian Darkwater mal anschaut, sieht der auch ein bisschen wie Richard Dean Anderson aus, wenn man weiß.
Ja, geil.
Wenn man weiß, dass er es ist.
Sehr, sehr cool. Ja, und wie ich eingangs schon erwähnt habe, wird quasi in diesem Textfeld so ziemlich genau das Ranger, die Ranger-Optik aus New Vegas beschrieben, dass er halt Kampfhelm, Gasmaske, Wüsten-Camo, Trenchcoat und dann wird auch gesagt, ja, wenn er die Gasmaske nicht trägt, schützt er seine Augen mit einer Art Fliegerbrille und mit umlackierter Riot-Gear. So, und Jesse Heinig, der Designer, der sich Tycho ausgedacht hat, der hat ihn basieren lassen auf dem Charakter Juper aus dem 1984er Anime Nausicaä of the Valley of the Wind. Das ist, ich habe mir den extra angeguckt zur Recherche. Das ist ein richtig geiler Anime. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Anime-Fan, aber das ist echt so oldschool gezeichnet wie ja, die Dragon Ball-Serie oder Sailor Moon ist halt noch so die alte Studio Ghibli-Riege. Und witzig ist, Nausicaä ist auch ein Charakter aus der Odyssee, die da quasi ihre eigene Welt bekommen hat. Also diese Hauptfigur besieht aus dem Charakter aus der Odyssee, auf den Charakterzügen her und sowas, wurde aber dann in diese Welt implementiert in diesem Anime. Also ist ja sehr abstrakt so, ist ja auch für den asiatischen Raum gar nicht so ungewöhnlich, dass da sowas gemacht wird, dass sich da so an einzelnen Elementen irgendwie bedient wird und dann was ganz Eigenes kreiert wird. Das finde ich total abgefahren. Und das ist echt ein cooler Endzeit-Anime. Geht halt um so eine Welt, so wirklich die Menschheit am Rande der Vernichtung und gibt nur so einzelne Siedlungen. Und die Welt wurde halt übernommen von so riesigen Käfern und Insekten. Und die einen machen halt Jagd auf die und diese Hauptfigur checkt halt, dass die irgendwie ja auch schon intelligent und sensibel sind und kriegt's halt hin, irgendwie diese Gifte umzuwandeln und so. Geile Anime. Also hat mir echt Freude gemacht, obwohl ich echt kein Anime-Fan bin. Und ja, die hat den einen Kompagnon von ihr, das ist so ein erfahrener Veteran der Jagd quasi und das ist Juper. Und wenn du das weißt, dass sie Tycho auf diesem Charakter haben basieren lassen, siehst du das auch, ne? Also das ist wirklich so mit der Gasmaske und diesem der hat so ein Poncho an, alles so in Wüstencamo, finde ich schon abgefahren. Also wie man dann so diese Parallelen zieht, das wäre sehr, sehr cool.
Ich habe mir jetzt auch gerade mal angeguckt. Also ja, es ist, wenn man es dann weiß, dann macht vieles, macht dann auf einmal mehr Sinn auch.
Genau, aber wenn du diesen Anime auch guckst, ne, wegen dieser Postapokalypse und alles so wüstenmäßig, und das ist schon so, dass du so Fallout-Parallelen ziehst, wenn du dann das Background-Wissen zu diesem Charakterdesign hast, ne?
Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil ich kenne den Anime tatsächlich auch noch nicht, aber ich bin ja immer, also alles, was ja postapokalyptisch ist, ziehe ich mir ja immer rein eigentlich.
Ja, ist wirklich, wirklich nice. War auch wirklich überrascht. Also geiles Ding. Und das kommt uns nicht nur da bekannt vor, sondern finden wir auch in Honest Arts in Zion die Desert Ranger Gear von Randall Clarks. Und der ist eigentlich gar kein Desert Ranger, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also der war eigentlich, ich glaube, war nicht sogar ein Marine ursprünglich, der halt also vor dem Krieg schon gelebt hat. Und der dann im Grunde, nachdem die Bomben gefallen sind, da quasi in Utah unterwegs gewesen ist.
Und der stand irgendwie im Stau, als die Bomben gefallen sind, glaube ich, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas war, ne? Und dann ist er, glaube ich, hat er seine Familie gesucht, ne? Und die waren dann aber schon gestorben, meine ich.
Ja, er war irgendwie campen. Er ist übrigens US Army, nicht Marines.
Oh, sorry.
Ja, und der war, als die Bomben gefallen sind, war der 24.
Ja, gut, das ist ja noch. Aber da kann man schon 6 Jahre in der Army auch gewesen sein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Dann ist. Aber ja, genau. Und dann hat er, glaube ich, seine Familie gesucht. Die waren aber schon tot. Und dann hat er ja, glaube ich, so eine Gruppe Flüchtlinge geschützt, die dann von einer Gruppe aus Vault 22 als Abendessen geendet sind, glaube ich, ne?
Ja, er war ja irgendwie in diesem Zion Canyon unterwegs und war da so der Schutzpatron quasi, ne? Er hatte halt eine militärische Ausbildung und hat sich da um die guten Leute gekümmert. Auch wieder große Parallelen zu Tycho, ne? Also im Prinzip selbsterfüllende Prophezeiung, so. Also er hat schon das richtige Mindset und er hat sich da dann auch irgendwie, er hat sich immer um so verschiedene Siedlergruppen da gekümmert und dann kamen halt die Vault 22 Dwellers. Über Vault 22 sprechen wir wahrscheinlich auch noch in der Staffel oder in späteren Staffeln eher. Aber ist auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil eigentlich von New Vegas Vault 22, ne? Also die kommen ja immer mal wieder vor, ne?
Ja, genau. Also sie kommen also im Hauptspiel auf jeden Fall, ne? Und in Honest Hearts kommen sie ja auch vor.
Ja, und in Big MT hier in Old World Blues sind sie auch ein Bestandteil.
Stimmt, ja.
Also die, und ich liebe den Vault 22 einfach, ich finde den richtig, richtig geil. Aber die Vault 22 Dweller fallen dann ja auch da in den Canyon ein, weil die aus ihrem Vault ja fliehen, bringen ja aber auch die Seuche mit und das ist total abgefahren. Nachher verliebt sich Randall Clark dann noch in so eine Vault-Dwellerin aus dem 22er Vault und mit der kriegt ihr noch ein Kind, aber die stirbt dann bei der Geburt und das ist alles ganz dramatisch. Ja. Man findet auf jeden Fall in dem Download-Content Honest Arts überall seine Tagebucheinträge. Ne?
Er hat auf jeden Fall kein glückliches Händchen gehabt, der Kollege.
Nee, aber hat immer das Richtige machen wollen, ne?
Ja, das auf jeden Fall und hat das ja auch gemacht und hat dann ja in den Höhlen gelebt und wird später als Gott verehrt und hat dann dem einen oder anderen Kurier mehr oder weniger öfter verkrüppelte Gliedmaßen beschert.
Ja. Auf jeden Fall.
Er hat auf jeden Fall Hinterlassenschaften hinterlassen in den Höhlen.
Ja, auf jeden Fall. Und er war ja the father in the caves, haben ihn dann. Er hat sich später um so eine Kindergruppe gekümmert, die da gestrandet sind im Canyon. Und die haben ihn dann als den Vater der Höhlen bezeichnet, weil er irgendwie immer über das Echo in den Höhlen mit denen kommuniziert hat. Und die haben ihn nie richtig gesehen. Also es war schon so ein bisschen so wie so ein göttliches Wesen halbwegs, ne?
Ja, ja, ja. Da gibt's ja diesen großartigen Dialog mit der, wie heißt die? A Walking Cloud? Midwife of the Sorrows. Die ja dann auch hier, du solltest da nicht reingehen. Da ist der Father of the Cave, finde das bestimmt nicht gut.
Ja. Also selbst nach seinem Tod immer noch eine präsente Figur dort in der Folklore. Ja.
Ach ja, Walking Cloud ist auch
später dann tatsächlich an Lungenkrebs gestorben, ne?
Ja, das konnte auch keiner kommen sehen. Obwohl man sagen muss, also dafür, dass es so viele radioaktive Strahlung gibt und alle auch noch rauchen, ist Krebs erstaunlich selten ein Thema bei Fallout.
Ja, vielleicht hat das evolutionär ja schon so Einhalt, dass die langsam immun werden.
Das stimmt natürlich. Wer weiß.
Ja, die Frage ist halt, ist Randall Clark vielleicht über ein paar Ecken der Ur-Desert Ranger? Weil ich meine, er hat diese Rüstung. Ja. Er erfüllt wirklich viele Kriterien, aber es ist halt nichts lore-mäßig, was darauf hindeutet, ne?
Ja, nee, genau. Also es könnte sein, kann aber auch nicht sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine feste Person gewesen sein muss. Weil ich sag mal so, und das ist ja auch der Witz so ein bisschen dabei, also dieses Ding mit den, das ist ja eine Idee eigentlich, sage ich mal, ne? Und das ist ja der Witz bei Ideen, dass die immer irgendwie weitergetragen werden, dass das nicht mit einem Mann steht oder fällt oder mit einer Frau.
Ja. Ja, dieser Mad Max-Gedanke, dass Mad Max nicht immer der gleiche Typ ist, sondern einfach diese Figur, die in an einen Ort kommt und das Leben für alle nachhaltig verändert.
Genau.
So diese, ja, das ist ja auch der klassische Vault-Dweller, der Lone Wanderer. Das können ja ganz viele Personen sein. Es ist einfach jemand, der extrem Impact auf das Ödland ausübt mit dem, was er oder sie tut. Ne? Also ja, finde ich auch ein guter Gedanke, dass der Desert Ranger, dass der vielleicht auch Randall Clark gar nicht immer Randall Clark war. So.
Ja.
Vielleicht so einfach um das Ganze noch mystischer und übernatürlicher zu gestalten, diese Rüstung immer weitergegeben wurde.
Ja. Dass einfach jemand anders irgendwie woanders dann auch gleich die gleiche Idee hatte oder ähnliches oder so, ja. Also, ich meine, du kannst ja, der ist jetzt natürlich eindeutig kein Desert Ranger gewesen, aber wenn du zum Beispiel dich ja bei Fallout New Vegas mit Raoul auseinandersetzt, sage ich mal, der hat ja auch teilweise eine sehr ähnliche Geschichte. Was das angeht.
Auf jeden Fall. Ja, schon spannend. Aber wir haben jetzt ganz oft Desert Ranger gesagt. Was sind denn eigentlich Desert Ranger, lieber Phil?
Genau, also die Desert Ranger sind im Grunde einfach eine relativ kleine, hochprofessionelle Elite-Truppe gewesen, die im Ödland im Südwesten der ehemaligen USA im Grunde unterwegs gewesen sind. Und da sich vor allen Dingen durch ihre extreme Disziplin und ihre extremen Fähigkeiten auch irgendwie im übelsten Ödland zu überleben und Guerillataktiken und ihren starken moralischen Kodex ausgezeichnet haben. Und die gab es relativ lange noch und dann erst 2271, also über 110 Jahre im Grunde, nachdem wir in Fallout 1 Tycho treffen, gab es dann diesen historischen Zusammenschluss zwischen den Desert Rangers und den NCR Rangers, die quasi die NCR Rangers, denen begegnen wir ja auch in Fallout 2. Und dadurch, das hat natürlich dann den NCR Rangers nochmal, also das war auch schon eine ziemlich krasse Truppe, aber das hat denen einfach nochmal einen riesen Boost gegeben und hat die dann im Grunde einfach wahrscheinlich zu der effektivsten Spezialeinheit im postnuklearen Westen gemacht. Und auch dann quasi die Identität lange, sage ich mal, geprägt und war dann aber auch so ein bisschen der Anfang vom Ende von den Desert Rangers, weil die dann im Grunde auch mit den NCR Rangers, die wurden dann in die Armee eingegliedert. Und also wenn man sich ja mit Steve Chief Handlen unterhält, mit in Fallout New Vegas, erfährt man ja, dass dann das sehr schnell im Grunde die Ranger eigentlich sich weg von ihren Idealen bewegt haben und immer mehr, sage ich mal, ein politisches Instrument der NCR geworden sind, um halt einfach die Interessen der NCR durchzusetzen und zu vertreten und eigentlich dann irgendwann nicht mehr viel mit dieser ursprünglichen Idee der Rangers wie Schutz der Schwachen, Bekämpfung von Sklaverei, Wahrung der Neutralität gegenüber Fraktionen und Einsatz nur dort, wo sie wirklich gebraucht werden, zu tun hatten. Ja, dann haben sie quasi auch sich sehr ausgezeichnet durch ihre Taktik und ihre Ausrüstung. Sie haben meistens dann, die man auch vor allen Dingen aus Fallout 1 und 2 kennt, diese robusten Lederrüstung gehabt, haben meistens präzise Gewehre benutzt, oft waren es modifizierte Jagdgewehre und waren ansonsten immer sehr leicht ausgerüstet, um sich halt einfach im Ödland und in der Wüste gut und schnell bewegen zu können und sind im Grunde große Meister darin gewesen, mit so klein als kleine Gruppen großen Bedrohungen entgegenzutreten und dann einfach durch sogenannte Small Unit Tactics im Grunde da einfach sehr effektiv zu wirken. Die haben dann vor allen Dingen Raider-Gruppen, Sklavenhändler bekämpft, aber auch schon Caesar's Legion. Und Caesar's Legion hat dann tatsächlich, ist dann auch so ein bisschen, sage ich mal, das Match gewesen für die Desert Rangers, weil an denen haben sie sich so ein bisschen die Zähne ausgebrochen, weil die einfach sehr viel zahlreicher wahrscheinlich waren und sehr viel besser organisiert als die üblichen Raider-Gruppen und Sklavenhändler. Und das hat dann auch im Grunde einen entscheidenden Faktor, oder es ist ein entscheidender Faktor in diesem Ranger Unification Treaty gewesen, warum die Desert Ranger da überhaupt zugestimmt haben, weil sie halt dann gehofft haben, dass sie dann im Grunde die ganzen Ressourcen der NCA haben, um gegen die Legion zu kämpfen. Weil halt die Desert Rangers selbst waren halt einfach eine kleine Gruppe, einfach nur, die hatten halt keine, ich sag mal jetzt, keine Nation wie die NCA im Rücken. Die waren halt einfach, ja, also da gab's halt im Grunde keinen Support-Apparat irgendwie im Hintergrund. Die hatten halt irgendwie nur wenige Ressourcen, keine wirklichen Nachschublinien und vor allen Dingen auch keine politische Unterstützung. Während ja,
man kann sich das halt nur gut vorstellen, ne? Also ich meine, die Legion ist ja auch wahnsinnig grausam. Und wenn du wirklich sagst, wir stehen hier für die Schwachen ein und wollen die Bevölkerung schützen und die sollen ein normales Leben führen und so, und du kannst halt nicht überall sein und die Legion ist halt schon auch wirklich perfide und die dann da irgendwie ganze Siedlungen kreuzigen, weil du nicht rechtzeitig da warst oder irgendwie Menschenhaufen in Brand stecken und so, das zermürbt dich halt auch, ne? Du willst die schützen und das liegt dir, die liegt wirklich das Menschenleben am Herzen und du kämpfst gegen einen Feind, der, für den ist das einzelne Leben halt völlig egal.
Ja. Und wenn du dir dann natürlich die NCA anguckst im Vergleich zur Legion, dann denkst du, naja, okay, es ist eine Demokratie immerhin, wenn vielleicht auch eine fehlerhafte. Sie lehnen Sklaverei eindeutig ab. Sie haben auf jeden Fall die Armee, um die Ressourcen der Legion entgegenzutreten. Und sie wollen eh in die Mojave expandieren. Also früher oder später müssen sie eh gegen die Legion kämpfen. Da ist es schon verständlich, dass sie vielleicht auch gesagt haben, naja, die NCA ist halt auch einfach das kleinere Übel. Manchmal muss man halt auch, ne? Heute würde man sagen, Realpolitik.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber was ich bei der NCA immer denke, ja, das kleinere Übel, aber im Prinzip ist die NCA ja auch eigentlich der einzige Lichtblick, der dem Ödland passieren kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, also, ich meine, auch in der NCA laufen ja Sachen, wo man sagen muss, oh, schwierig, aber im Vergleich zu allen anderen, auf jeden Fall, und ich meine jetzt nicht die Steuern, aber also im Vergleich zu allem anderen ist die NCA natürlich also mit weitem, weitem Abstand, also das Beste, was man im Ödland hat.
Auf jeden Fall. Das ist so.
Es ist halt nicht perfekt, aber was ist schon immer perfekt, ne?
So ein bisschen Bitter Springs kann halt mal passieren.
Nothing happened at Bitter Springs.
Hoppala. Dann kam halt der Ranger Unification Treaty 2271 und beinhaltet hat das im Prinzip eine vollständige Integration der Desert Ranger in die NCA-Armee. Also die NCA will auch schon sicher gehen, das wird jetzt komplett von uns vereinnahmt. Ne? Wir wollen hier nicht irgendwelche Bündnisse schließen oder so parallel zueinander leben. Wir wollen die halt in uns aufsaugen, ne? Und deren Stärke nutzen, aber schon sagen, ihr gehört jetzt hundertprozentig zu uns und wir wollen hier nicht irgendwie so eine Duldung oder sowas. Das es werden halt ja Traditionen. Hm?
Ist ja auch, also die NCAA Ranger, die waren ja auch mal eigenständig und sind ja auch in die Armee dann
eingegliedert
worden und dadurch sitzt natürlich auch, sage ich mal, an die Hierarchie und die Befehlsstruktur der Armee und damit auch das Präsidenten der NCAA gebunden.
So ist das. Also passiert ja quasi in der NCA mehr reales römisches Reich als in der Legion fast, ne?
Schon.
So mit diesem Übernehmen und Integrieren und einfach so die Geschichte nicht auslöschen, aber umschreiben und so, das ist ja schon so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt halt die Erlaubnis, diese Ranger-Uniform weiterzutragen. Und der Aufbau der NCR Ranger Corps nach Desert Ranger Vorbild. Die NCR Ranger werden halt stärker an die Desert Ranger angepasst als andersrum, ne?
Genau, kann man auf jeden Fall sagen. Obwohl, da muss ich ja sagen, das fände ich tatsächlich interessant, wenn man das irgendwann nochmal erfahren würde, wie das genau aussieht. Weil du hast ja in New Vegas im Grunde, du hast ja drei verschiedene Ranger-Uniformen. Du hast ja quasi diese, wenn sie wie Cowboys, sage ich mal, aussehen, ne? Also was man auch einfach wie so eine, ich sag mal, Fatigue-Uniform irgendwie, also wenn man irgendwie nur aufklärungsmäßig vielleicht unterwegs ist und keinen Ärger erwartet. Und dann gibt's ja diese Patrol-Armor, die ja im Grunde schon eine sehr starke Rüstung auch ist und die ja dann auch diesen Campaign-Head hat. Und dann gibt's eben die bekannte mit dem typischen New Vegas-Look, die, ich weiß, wie heißt die? Combat-Armor heißt die, glaube ich, dann?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ne, mit dem, wo man dann sagen, mit dem Mantel und so, wo man dann sagen, okay, das ist dann, wenn man richtig Ärger erwartet und bleihaltige Luft.
Genau, und da wird dann auch offensichtlich nicht mehr so auf Tarnung geachtet, ne? Also wenn man sich die Original Desert Ranger Ammo anguckt, besonders die, die man in Honest Hearts findet, die ist ja schon sehr zweckmäßig für den Wüstenkampf.
Mhm.
Und die Ranger-Uniform aus New Vegas ist ja schon recht bunt, ne?
Ja, also die hat auch, also könnte man jetzt sogar argumentieren, dass die vielleicht auch einfach einen symbolischen Charakter hat, dass einfach jemand schon von Weitem sieht, das sind Ranger, die da kommen.
Was ich witzig finde, in der ersten Staffel der Serie waren doch diese beiden Müllsammler da, Schrottsammler, denen dann der Ghoul auflauert, die tragen ja auch Ranger-Rüstung, ne?
Ja.
Das fand ich sehr irritierend, muss ich sagen.
Ja, ich tatsächlich auch, obwohl ich glaube, das war einfach auch so eine Anspielung. Ich meine, du als Spieler, du nimmst ja auch alles, was du findest und ziehst es dann an.
Ja, gut, ja.
Also das war, glaube ich, einfach so ein bisschen auch, und also sie waren ja auch mit der NCAA affiliiert, das muss man ja sagen, weil das
ergibt sich ja
dann aus dem Dialog, dass ja dann der Sohn, der ältere Sohn, mit der guten Moldaver.
Ja, genau, ja, das stimmt.
War.
Ja, aber das fand ich schon, da dachte ich schon, na, kommt da jetzt noch was? Aber das wird ja überhaupt nicht aufgeklärt irgendwie so, ne?
Ja, zumindest für den Moment nicht, ne? Aber man kann ja mal, man weiß es nicht mal. Man könnte jetzt auch argumentieren, der Vater ist ja auf jeden Fall auch alt genug, um irgendwie Mojave-Veteran gewesen zu sein.
Ja, eben, vielleicht war der ja mal Ranger oder so in Rente. Hm? Aber wo du gerade schon über die Symbolik dieser sehr charakteristischen Rüstung redest, Symbolik ist natürlich auch das Denkmal am Mojave Outpost und das zeigt einen Desert Ranger und einen NCA-Soldaten, die halt so einen sehr verbrüdernden Handschlag machen.
Genau.
Weil das ist schon krasse Propaganda, vor allen Dingen auch direkt am Nadelöhr, wo es von Kalifornien nach Nevada geht, ne?
Ja, ja. Also das ist schon eine sehr sehr symbolische, also dass sie nicht noch einen Ballsaal daneben gebaut haben.
Ja. Und Triumphbogen, was man so braucht.
Ja. Ja,
genau,
ja,
aber also,
es ist ja sogar ein NCR Ranger, der quasi ihm.
Ja.
Also der hat ja diese typische, das ist ja diese andere Rüstung, diese Patrol Armor,
ja, genau,
mit dem, mit diesem Campaign Head oder heißt der Brody Head? Da bin ich. Aber so diese, aber den so. Auch die Park Ranger oft tragen in den USA,
ja, genau,
und in Kanada,
ja,
die Mounties.
Ja. Ja, und genau da wurde dieser Vertrag halt auch unterschrieben und es zeigt halt auch einfach so, okay, hier wird niemand irgendwie vom anderen übernommen, es soll halt schon so eine verbrüdernde Geste darstellen, ne? Und die NCR Ranger waren schon eine Elite-Einheit, die werden jetzt aber halt noch krasser, ne? Also die werden jetzt von denen ausgebildet, kriegen noch bessere Ausrüstung. Wir haben viel strengere Auswahlkriterien. Und die Ranger agieren halt strategisch und taktisch unabhängig vom Rest der Armee quasi. Das merkst du auch dann immer, wenn du an diesen Ranger-Checkpoints bist, ne? Da ist schon ein anderer Sprech und die nehmen die ganze Situation der Mojave nochmal aus einem anderen Blickwinkel wahr, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und also ich finde, du siehst ja auch, in Cape Gulf siehst du halt die Diskrepanz eigentlich am krassesten, weil du hast ja die normale NCAA-Armee, die ja draußen in den Zelten schlafen, und die Ranger, die schlafen halt schön im ehemaligen Resort.
Ja. Ja, ist halt was anderes. Ne? Das sind halt schon die krassen Typen und quasi auch das Rückgrat der NCA in der Mojave. Ne? Also ohne das ganze Ding wäre der Hoover-Damm, das wäre halt auch anders gelaufen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und die machen ja auch, sage ich mal, schon die schwere Arbeit und so. Und wenn die dann da draußen bei diesen Außenposten sind irgendwie und dann mal 3 Tage irgendwie von Wurzeln irgendwie überlebt haben, nicht geschlafen haben, dann kann man ja auch die Idee dahinter verstehen, dass man sagen kann, okay, wenn die jetzt da mal wieder im Hinterland sind, dann dürfen die mal in einem richtigen Bett schlafen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist richtig. Und was du schon meintest mit der Symbolik, das ist halt, ich glaube auch, vielleicht ist die Rüstung auch einfach so dieses strahlende Ding, ah, jetzt kommt die Rettung, so, jetzt ist alles wieder gut. Und die strahlen das halt auch aus und alle wissen es, dass der Schutz der Zivilbevölkerung ist oberstes Gebot. Da wird Korruption komplett abgelehnt. Und es ist natürlich ein absoluter Fokus auf das Elitäre und auf die Präzision, anstatt einfach wirklich so Menschen in Fleischwolf zu schmeißen. Ne? Also die sollen wirklich gezielte Operationen durchführen und den Feind da treffen, wo es weh tut.
Genau. Und so ein bisschen so.
Wir sehen an Chief Hendon eigentlich ein gutes Beispiel auch dann für so einen Konflikt, der sich dann auftut. Der sieht halt, wie die NCA immer weiter ihre Ideale verliert, auch mit dem wirklich nicht beliebten aktuellen Präsidenten. Und der versucht halt wirklich die Ranger zu bewahren, weil er darin halt noch diese Ideale der NCA wirklich sieht. Und das sehen auch die Leute, ne? Also die Ranger sind noch so das Symbol dafür, was die NCA eigentlich mal war, ne?
Genau, also und das ist ja auch, er erzählt ja diese sehr rührende Geschichte da aus Bar, wo man dann ja auch schon wirklich so merkt, das ist ja für ihn auch so ein Wendepunkt gewesen. Mhm. Wo er quasi ja erzählt, wo sie irgendwie gerufen wurden, um die Siedler irgendwie zu beschützen. Und dann sind sie da hingekommen und die Siedler, die haben halt eigentlich gar keinen Schutz gebraucht, die haben halt einfach nur, es gab halt nur einen Brunnen irgendwie und die Siedler haben halt einfach irgendwie alle abgeknallt, die zu dem Brunnen wollten und nicht zu ihnen gehört haben. Und dann hat ja Hendon gesagt, ihr müsst jetzt hier abhauen, weil da ist jetzt eine riesen Raider-Gruppe unterwegs und wir können euch nicht beschützen von denen. Und dann haben sie im Grunde dafür gesorgt, dass die Siedler dann sich zurückgezogen haben und dann die Leute, die da eigentlich von da waren, wieder an den Brunnen konnten. Und dann sagt er ja, er glaubt heute, das ist das Sinnvollste, was er gemacht hat in all seinen Jahren bei den Rangers.
Ja. Leute, so geht's nicht.
Ja, so ist das. Und das ist natürlich dann auch die, also ich finde ja, Hanlon finde ich wirklich großartig. Das ist ja auch sehr lustig. Der wird ja von Chris Christophers gesprochen, ist ja leider auch verstorben mittlerweile.
Ja, stimmt. Ja. Und Originalmitglied der Highwayman, ne?
Oh ja.
Und Blade mit Wesley Snipes damals.
Ja, stimmt.
Also natürlich, ich hatte mal die Chance, den live zu sehen hier in Hamburg in der Fabrik. Hab's leider nicht genutzt. Ist immer so ärgerlich, ne? Wenn man sich wirklich erst danach wirklich mit einem Künstler auseinandersetzt und dann so, fuck, der ist tot, ey.
Ja, das ist immer so ein bisschen. Ja, und auf jeden Fall, also Hendon ist halt auch einfach eine sehr tragische Figur.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Generell lohnt es sich, finde ich, vor allem in New Vegas auch wirklich viel Dialoge auch mitzuschneiden, was da überhaupt abgeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil da ist schon sehr viel Tiefe auch einfach oft in der Handlung drin, also so gerade so zwischen den Zeilen.
Ja, auf jeden Fall. Aber gar nicht mal so zwischen den Zeilen, geht es eigentlich zur strategischen Bedeutung der Ranger in der Mojave, ne?
Genau, also die Ranger sind ein extrem wichtiger Teil im Grunde der NCA-Präsenz in der Mojave. Es geht damit los, dass sie also schon bei der ersten Schlacht vom Hoover-Damm den Hoover-Damm nicht hätten halten können ohne die Ranger und die Legion nicht hätten stoppen können. Und das schon allein, weil sie keine effektive Aufklärung im Ödland gehabt hätten ohne die Ranger. Also die Ranger sind einfach ein entscheidender Faktor im Mojave-Krieg. Das sieht man schon daraus, dass ja im Grunde die gesamte Mojave mit eben diesen Ranger-Outpost übersetzt ist, wo man glaubt, immer 5, 6 Ranger hat, die dann im Grunde da Patrouille gehen und halt einfach im Grunde einen riesen Funkturm haben und dann im Grunde alle Bewegungen der Legion, aber auch sonstiger Gruppen verfolgen. Es gibt zum Beispiel auch einen, der hauptsächlich die Khans beobachtet und das dann im Grunde immer ins NC-Hauptquartier in der Mojave weiterführen. Und bei der ersten Schlacht vom Hoover Dam haben die Ranger auch eine sehr große Bedeutung gehabt. Auch da haben sie im Grunde die Bewegungen von der Legion aufgeklärt, haben dann einmal die Versorgungslinien der Legion mit Guerillataktiken gestört und angegriffen, haben dann die Sprengung von Boulder City koordiniert und haben dann halt auch zusammen mit First Recon, muss man natürlich dazu sagen, als Präzisionsschützen in Schlüsselpositionen im Grunde die Zenturionen der Legion ausgeschaltet und die damit nachhaltig geschwächt. Und
einer dieser Sniper-Nester ist doch auch oberhalb von dem Cottonwood Cave Lager der Legion, wo man dieses geile Gobi Scharfschützengewehr findet. Das ist eine meiner Lieblingswaffen in Fallout New Vegas tatsächlich.
Aber ich musste leider immer noch irgendwie an Gerd Schröder denken, wo der irgendwie gesagt hat, ich habe die verdammte Wüste Gobi in der Kehle.
Der war auch stark am Glas auf jeden Fall. Yes. Sympathischer Charakterzug. Ja, also.
Auf jeden Fall. Jedenfalls, genau, nee, das ist auch genau das. Und dann haben sie quasi im Grunde durch diese entscheidende Nadelstiche und das Ausschalten der Zenturionen im Grunde den Angriff der Legion ins Chaos gestürzt. Und das war halt einfach sehr wichtig, weil die NCA-Armee an sich ist doch insgesamt dann einfach sehr schwerfällig. Und ist dann auch nicht irgendwie in der Lage, so flexibel und präzise und unabhängig zu reagieren wie die Ranger.
Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, die normalen Trooper, und jetzt vor allen Dingen, wo sich das zweite Battle um den Hoover Dam anbahnt, die sind halt auch immer schlechter ausgerüstet und ausgebildet, ne?
Ja, ja, also das auf jeden Fall.
Fehlt halt auch einfach die Erfahrung an der Front, ne?
Nee, genau. Also es wird ja auch gesagt, glaube ich. Also wir haben, ich glaube, irgendwie ein paar Wochen Ausbildung bekommen sie ja, glaube ich, bevor sie dann an die Front gehen. Ich glaube, es sind gerade mal 2 Monate, wenn überhaupt irgendwie. Und es ist ja einfach, also ich sag mal, jeder, der sich vielleicht mal schon mal mit Elite-Einheiten ein bisschen beschäftigt hat, wird, also jemand, der zu den Rangern kommt, der ist ja wahrscheinlich vorher schon mal mindestens 1-2 Jahre lang Soldat irgendwie in der regulären Einheit gewesen. Der hat also schon in dieser Situation mit der Mojave-Wüste sehr wahrscheinlich sogar schon Kampferfahrung. Und dann ist es ja so, dass ja nur irgendwie die allerbesten irgendwie genommen werden. Die Ranger haben ja, ich glaube, irgendwie eine Durchfallquote von irgendwie, ich glaube, über 80% oder so heißt das. Also über 80% der Leute, die sich für die Ranger bewerben, im Grunde werden nicht irgendwie genommen oder also schaffen einfach diese Auslese nicht. Und das ist einfach eine sehr zähe und sehr harte und sehr exklusive Truppe, die dann auch einfach natürlich sehr diszipliniert ist. Obwohl man natürlich sagen muss, alle dann wieder auch nicht, weil es gibt ja diesen, in Vault 3 gibt es ja diesen einen, ich glaube, weiß ich jetzt gerade nicht, dieser eine Ranger, den man in Vault 3 finden kann, den kann man ja entweder heilen und nach Hause schicken oder man kann ihn heilen und sagen, hey, du kannst mir helfen. Und wenn er dir hilft, dann stirbt er, weil der ist wirklich so programmiert, dass der nach einem Treffer stirbt.
Bei ihm ist Hardcore-Modus an, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und aber genau, also das ist da ist einfach die Ranger sind einfach im Grunde ein sehr entscheidendes Werkzeug, sage ich mal, in dem Arsenal der NCA oder eine entscheidende Waffe. Und die, also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, die Desert Rangers waren die moralische und taktische Elite im südwestlichen Ödland gewesen vor dem Unification Treaty. Und der Unification Treaty war auf jeden Fall ein notwendiger Schritt, um Caesars Legion ihren Vormarsch nach Westen weiter aufzuhalten und hat die NCR Rangers von einer Einheit, die eh schon recht stark war, wahrscheinlich zur stärksten Spezialeinheit vielleicht in der Fallout-Welt verwandelt.
Und könnte sein, ne?
Ja, also
sie
könnte man
auch. Brillieren natürlich auch wahnsinnig davon, dass die Brotherhood kaum eine Rolle spielt in New Vegas, ne?
Ja, obwohl da muss man ja schon sagen, also das ist ja auch nicht einfach so passiert, sondern die Brotherhood ist ja in einem Krieg gegen die NCR jahrelang aufgerieben
worden. Ja, genau. Da war und, ja diese Megaschlacht an Helios One und so.
Genau.
Ne?
Und auch da haben ja die Ranger wahrscheinlich eine entscheidende Rolle gespielt.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber ja, ich denke immer nur an andere Fallout-Spiele, ne? Klar ist das dann immer kein Maßstab, aber wenn man so an Fallout 4 denkt, was da so für Kaliber aufgefahren werden, ne? Mit fliegenden Vertibirds und Kanonen, die dann da rausballern und so, ne? Also gut, wenn die die Behandlung bekommen würden, so eine Fallout 4-Behandlung, dann wären die Ranger wahrscheinlich auch nochmal krasser, so, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, das ist halt was in Spielen immer ein bisschen schwierig ist, natürlich das darzustellen. Aber ich glaube, man vergisst das auch schnell, also wie wenige Leute eigentlich die Brotherhood sein müssen, ja. Und wie groß die NCR einfach im Vergleich dazu ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber das, finde ich, wird in der Serie gut transportiert, ne? Wie denn wirklich diese verschiedenen Brotherhood-Chapter sich da treffen, um einfach auf Stärke zu kommen, ne?
Ja. Genau, auf jeden Fall.
Ja, richtig, richtig krass.
Ja, genau. Jedenfalls, also die Desert Ranger existieren nicht mehr als eigenständige Fraktion, aber ihr Geist lebt halt im Grunde in den NCR Rangern weiter und die ikonische Uniform halt auch.
Ja, ich glaube auch, also die Desert Ranger haben am Ende ja davon profitiert, da aufgesaugt worden zu sein. Ja, ne? Weil die haben
auf jeden Fall.
Einen größeren Stempel bei den NCR Rangern hinterlassen als andersrum, ne?
Ja, genau. Also ich meine, die im Grunde haben beide von profitiert, würde ich sagen. Die Desert Ranger und die NCR Ranger.
Auf jeden Fall.
Aber genau.
Ja, richtig, richtig cool. Haben wir mal wieder eine Retro-Folge hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen rausziehen über so einen geilen Retro-Charakter wie Tycho und dass der tatsächlich die Desert Ranger dann für uns auch eingeführt hat in dieses Spiel, diese Welt und was daraus geworden ist. Aus einem so einen Satz, der diesen Charakter beschreibt, was daraus letztendlich in New Vegas gestaltet wurde, ist einfach Wahnsinn und ich finde das total spannend, wie so Spieleentwicklung dann funktioniert in so eine Richtung.
Ja. Auf jeden Fall.
Und um den Geist der Texas Ranger zu wahren, ist das Wort der Woche Tycho. Retro Ranger. Denn
sehr gut.
Niemand ist so hart wie Walker Texas Ranger. Cool. Also alles, was ihr kommentiert mit Tycho Retro Ranger, gerne als ein Wort oder mit Bindestrichen, mir völlig egal. Kommentiert das gerne unter unsere Folge, egal auf welcher Plattform. Haut einen raus. Gerne auch auf YouTube. Da sind wir ja jetzt für euch auch vor Ort. Und bei der nächsten Staffelpause werde ich da auch ein bisschen mehr hochladen, dass man auch alte Sachen noch da hören kann und so. Ja, richtig cool. Schön, dass du da warst, Phil. Immer mal wieder eine Freude.
Ja. Immer wieder gerne, freut mich auch immer, wenn wieder Retro-Zeit ist.
Ja, und ich freue mich auch, wenn du mir beim Fallout 2 spielen beiwohnen kannst bei Twitch.
Ich mich auch.
Sehr, sehr geil. Dann hau rein, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer ihr euch gerade alle befindet und wo ihr uns lauscht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder auf Twitch oder wir werden sehen. Behaltet uns im Auge bei Social Media, da kündigen wir so Twitch-Streams immer relativ spontan an, sonst unregelmäßig dienstags um 21 Uhr geht's los. Haut rein, ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout Podcast.